SWR 2 am Samstagnachmittag. Sie ist seit vielen Jahren Deutschlands beste Schachspielerin und spielt auch international ganz vorne mit. Elisabeth Paetz. Mit 5 hat sie angefangen, hat auf der ganzen Welt gespielt und seitdem unzählige Erfahrungen gesammelt. Und jetzt, mit 37, hat sie über all ihre Erlebnisse und Erkenntnisse ein sehr kluges Buch geschrieben, das gerade im Westend Verlag erschienen ist. Wer den vorletzten Fehler macht, gewinnt. Strategien für das Spiel des Lebens, heißt es. Herzlich willkommen, Elisabeth Paetz.
Hallo.
Ihr Buch ist eine Art Autobiografie, aber da fließen auch etliche Lebensfragen mit ein, die viele von uns umtreiben. Und Sie sprechen auch wichtige gesellschaftliche Themen an. Ist Schach tatsächlich ein Spiel des Lebens?
Also Schach hat meines Erachtens den Vorteil, dass es dir sehr, sehr viele Dinge beibringt, die mit Schach an sich nichts zu tun haben, die du aber aufs Leben übertragen kannst und natürlich aus deren Dinge man im Leben Vorteile hat. Zum Beispiel der Umgang mit Fehlern.
Mit Fehlern ist auch ein ganz wichtiges Kapitel in Ihrem Buch befasst. Im Schach macht man viele Fehler. Das passiert einfach. Und Sie sagen, da lernen wir auch viel über die Fehler des Lebens. Was war denn Ihr bislang größter Fehler im Schach? Und was haben Sie daraus gelernt?
Also ich würde sagen, es gab für mich in meiner Karriere nicht nur diesen einen Fehler. Es gab eine ganze Reihe von Fehlern. Ich habe zum Beispiel in der letzten Runde sehr, sehr viele Weltmeisterschaftstitel in der Jugend und im Kinderbereich weggeworfen, da mir dumme Fehler unterlaufen sind. Deswegen kann ich jetzt nicht nur von den einen Fehler sprechen. Aber durch jedes dieser Ereignisse bin ich gewissermaßen stärker geworden, denn ich musste ja mit der Niederlage irgendwie umgehen und daraus natürlich schöpft sich eine Unmenge an mentaler Stärke. Und diese Stärke, die ist dann fürs Leben Gold wert, wenn du mit bestimmten Ereignissen oder Schicksalsschlägen zum Beispiel konfrontiert wirst, bist du meines Erachtens eher in der Lage, wieder aufzustehen.
Sind denn die Situationen mit Fehlern ohnehin die spannendsten in einer Partie, auch für das Publikum, das zuschaut?
Ich würde sagen, es sind nicht unbedingt die spannendsten, aber es sind die emotionalsten, denn in dem Moment, wo du einen Fehler machst, hast du natürlich für einen gewissen Zeitraum die Hoffnung, dass dein Gegner diesen Fehler nicht mitbekommt und nicht ausnutzt. Das heißt, diese paar Minuten oder Sekunden, je nachdem, wie schnell dein Gegner zieht, sind diese sogenannten Minuten oder Sekunden der Hoffnung. Wenn dann der Fehler nicht ausgenutzt wird, dann kann man wieder aufatmen und das ist natürlich dann wieder eine ganz tolle Sache, weil der Puls erstmal wieder nach unten geht. Deswegen würde ich bei Fehlern von Emotionalität eher reden als von Spannung.
Da braucht man aber, wenn man so einen Fehler gemacht hat, damit es der Gegner nicht merkt, ein absolut cooles Pokerface. Haben Sie als Mensch, der, wie man weiß, sehr geradeaus ist, lange gebraucht, um sich so ein Pokerface zuzulegen?
Also ich würde sagen, du lernst es bereits als Kind. Also Kinder, natürlich sehr, sehr junge Kinder, sind nicht in der Lage, praktisch ihre Emotionen zu verstecken. Aber je öfter das passiert, desto mehr wird auch irgendwann dann das Kind mitbekommen, es ist nicht so schlau, den Gegner darauf aufmerksam zu machen, dass man gerade Mist gebaut hat. Und deswegen ist es ein Trainingsprozess, der über die Jahre hinweg immer wieder geübt wird. Und irgendwann hat man dann eben als junger Mensch die Routine weg. Also beziehungsweise man hat dann das Pokerface, von dem es sprechen.
Aber man braucht es ja nicht zwingend. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Weltmeister wie Garry Kasparov eher ein Meister der Grimassen war als ein cooles Pokerface.
Gut, er hat immer sehr viele Grimassen gezogen, man wusste aber nie genau, was das bedeutet. Man wusste bei Garry Kasparov auf jeden Fall, wenn er die Uhr ablegt, steht er besser. Und wenn er noch das Jackett auszieht, steht er auf Gewinn. Das war das, was man bei Kasparov auf jeden Fall wusste. Grimassen hat er immer gezogen. Ich weiß nicht, ob das dazu diente, den Gegner zu verunsichern oder ob das eben irgendwas Unterbewusstes war. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ja, wie gesagt, man kann natürlich auch den Fehler durch einen Stöhner oder durch eine Gestik oder Mimik zum Ausdruck bringen. Aber meistens ist es halt so, wenn es ein ganz grober Fehler ist, dann kriegt das der Gegner so oder so mit, egal ob man es versteckt oder nicht.
In Ihrem Buch kritisieren Sie ja auch unsere Fehlerkultur in Deutschland generell, dass wir schon in der Schule beigebracht bekommen, dass Fehler schlecht sind, weshalb wir dann früh auch Fehler lieber verbergen als zugeben. Welche Chance steckt denn generell in Fehlern?
Also ich glaube, es gibt ja dieses Sprichwort, aus Fehlern wird man schlau und ich würde sagen, es ist tatsächlich so, denn wenn man eben schon frühzeitig mit Fehlern konfrontiert wird, hat man einen ganz anderen Umgang mit Fehlern und ich habe natürlich auch im Erwachsenenalter sehr, sehr viele Fehler begangen, auch außerhalb des Schachbretts, bin aber in der Lage zu sagen, okay, es ist passiert, es ist vorbei, ich kann es nicht ändern, ich muss daraus lernen und man lernt natürlich auch aus seinen Fehlern und ja, ich kann damit aber jetzt mittlerweile sehr gut umgehen, da ich ein sehr gutes Verhältnis zum Thema Fehler habe.
Was Sie auf jeden Fall im Schach auch brauchen, ist eine unglaubliche Menschenkenntnis. Sie müssen sich ja auf Ihren Gegner, Ihre Gegnerin einstellen. Jeder ist anders. Wie machen Sie das und was haben Sie daraus fürs wahre Leben gelernt?
Also natürlich kennt man viele seiner Gegner, weil man die eben schon aus internationalen Wettkämpfen über die Jahre hinweg gegen die gespielt hat. Und jede Gegnerin oder jeder Gegner tickt anders. Es gibt immer eben verschiedene Spielertypen. Ich zum Beispiel bin der Aktivspieler, aber es gibt halt auch Spieler, die lieben es, wenn es absolut kein Chaos auf dem Brett gibt, sondern eher die ruhigere Spielweise. Und gegen solche Gegner dann natürlich versucht man, es in Bahnen zu lenken, wo es chaotisch ist. Und gegen Spielerinnen, die das Chaos lieben und vielleicht eben nicht die einfache, harmonische Stellung, da wiederum muss man eben abschätzen, geht man jetzt in die andere Richtung. Ich bin da sehr flexibel und ich habe gelernt über die Jahre hinweg, dass es eigentlich eine sehr gute Strategie ist, nicht unbedingt die Stärke des Gegners zu bedienen, wobei natürlich ein sehr guter Schachspieler in jeder Hinsicht gut ist. Also dadurch hat man jetzt nicht den Vorteil, dass man den zur Strecke automatisch durch den Strategiewechsel bringt. Also das ist ein wichtiger Aspekt. Dann natürlich auch die Körpersprache während der Partie. Man merkt in bestimmten Hinsichten schon, ob der Gegner sich wohlfühlt oder nicht, beziehungsweise ob er sich diese Stellung zu Hause angeguckt hat oder nicht. Da versucht man sehr viel herauszulesen. Und im wahren Leben hilft das schon, vor allem wenn man mit Leuten zum Beispiel Verträge macht oder wenn man mit Leuten über bestimmte Dinge spricht. Ich merke relativ schnell, ob ich meinem Gegenüber vertrauen kann oder nicht oder ob ich vorsichtig sein muss, beziehungsweise wie weit ich sozusagen gehen kann, um den Bogen nicht zu überspannen.
Richtig populär ist Schach ja weltweit in letzter Zeit durch die Netflix-Serie Das Damengambit geworden. Ich habe die Serie wirklich geliebt und mit Begeisterung geschaut. Wie ging es Ihnen damit und wie viel hat die Serie mit Ihrer Realität als Schachspielerin zu tun?
Die Serie war tatsächlich sehr, sehr gut für Schach allgemein und hat natürlich auch einen Schachboom ausgelöst. Für einen Schachspieler, sich diese Serie anzugucken, hat eher sowas von einer Art Schachmärchen als von Realität, weil man Schach eigentlich nicht realistisch im Fernsehen so übertragen kann, dass der Zuschauer am Ende nicht abschaltet. Denn wenn wir gegeneinander spielen, passiert erstmal 20 Minuten lang nichts. Also keine Mimik, keine Gestik. Also in dem Film natürlich ist das nie vorgekommen, dass da mal nichts passiert. Da gab es immer Augenkontakt. Kontakt oder irgendwelche mimigen Gestiken oder sonst irgendwas, was ja relevant war. Aber das hat eben mit der Realität nicht so viel zu tun. Was allerdings an der Serie für mich spannend war, natürlich, sie haben das Klischee oder mehr oder weniger die Tatsache bedient, dass eben Frauen in der Schachgesellschaft nicht so viel Aufmerksamkeit erringen beziehungsweise nie für voll genommen wurden. Das war auch früher während der Zeit von Bobby Fischer und Kasparov tatsächlich der Fall, dass eben gerade diese Herren sich gegenüber dem Frauenschach nicht besonders positiv ausgedrückt haben. Da hat es schon richtig realistische Züge zum Damengambit, aber ich würde sagen, heute werden Frauen viel, viel ernster genommen beziehungsweise gibt es sehr, sehr spielstarke Frauen wie zum Beispiel die Judith Polgar, die bewiesen hat, dass Frauen wohl in der Lage sind, sehr, sehr starkes Schach zu spielen.
Sie beweisen das ja auch und sie kämpfen auch für die Rechte der Frauen im Schach. Sie sind ja 2019 aus Protest aus der deutschen Nationalmannschaft zurückgetreten, weil Frauen bei Turnieren wesentlich schlechter bezahlt worden sind als Männer. Das konnten sie ändern, sind jetzt wieder dabei. Erleben Sie denn trotzdem noch Diskriminierung im Schach? Denn es ist ja nach wie vor ein männerdominierter Sport. Auf 10 Männer kommt nur eine Frau im organisierten Schach.
Also die Realität ist, es gibt wöchentlich oder monatlich sehr, sehr gut dotierte Online-Turniere, die allerdings von Magnus Carlsens Unternehmen oder von seinen Sponsoren durchgeführt werden, sodass Magnus sozusagen jeden Monat ein super Online-Turnier hat, wo er gegen die anderen spielen kann. Sowas gibt es im Frauenbereich leider nicht. Es gibt auch bestimmte Turnierserien, die es für die Frauen nicht gibt. Also man kann schon immer noch davon reden, dass es nicht gleich ist im internationalen Bereich. Ich bin aber allerdings sehr, sehr glücklich, dass es in Deutschland eine 180-Grad-Wende gab nach meinem Austritt. Jetzt sind die Zuschüsse und die Trainingsmöglichkeiten für Frauen und Männer absolut gleich. Und das ist für mich erstmal persönlich ein Erfolg. Jetzt in der Welt das alles zu ändern, das wird noch dauern. Und da braucht es mehr als nur eine Frau wie mich, die da den Angriff nach vorne tritt.
Aber Sie wollen ja Frauen generell ermutigen, ihre ganz besonderen Fähigkeiten im Schach zu entwickeln und sagen auch, dass Frauen anders spielen als Männer. Was eine Bereicherung für alle wäre. Inwiefern denken, fühlen und spielen Frauen Schach anders?
Also ich glaube nicht, dass ich gesagt habe, dass Frauen anders spielen als Männer. Sie haben ein ganz anderes Wesen als Männer. Das ja. Also man sagt zum Beispiel, es gibt Studien darüber, dass wenn Männer gegen Frauen spielen, spielen sie aggressiver gegen Frauen. Wenn aber Frauen gegen Männer spielen, spielen sie nicht anders, als wenn Frauen gegen Frauen spielen. Nur eben, was Frauen tun im Vergleich zu professionellen Männerschach ist, sie spielen immer bis zum letzten Stein. Das heißt, unsere Remisquoten sind deutlich geringer als im professionellen Herrenschach und wir haben eine viel kämpferischere Natur. Das heißt, wir sind bereit, auch in ausgeglichenen Stellungen bis zum Ende durchzukämpfen und begnügen uns nicht mit einem Unentschieden, wie das beim professionellen Männerschachsport der Fall ist.
Sie sind ja Aktivspielerin, das heißt, Sie bevorzugen Stellungen, die Ihnen viele taktische Möglichkeiten offen lassen. Da müssen Sie aber alles im Auge behalten und entsprechend reagieren. Im Alltag, schreiben Sie in Ihrem Buch, sind Sie aber, was Navigation und Orientierung angeht, ein hoffnungsloser Fall. Wie geht das für Sie zusammen? Haben Sie eine Erklärung dafür?
Das eine ist Orientierung in dem Bereich, dass man einen Weg geht und ihn wiederfinden muss. Darin bin ich tatsächlich wirklich hoffnungslos verloren. Aber wenn es darum geht, in einem chaotischen Zimmer noch zu wissen, wo die Klamotten oder die Schlüssel oder sonst was versteckt ist, da würde ich nicht immer zurechtfinden. Das heißt, ich liebe das Chaos. Aber wenn es um geradlinige Sachen wie eine Orientierung zum Beispiel im Wald oder an einem bestimmten Weg, was damit zu tun hat, da irgendwie verliere ich den Überblick. Aber ich kann das auch nicht erklären, das Phänomen. Ich kann nur sagen, je chaotischer, desto besser für mich, sowohl auf dem Schachbrett als auch manchmal beim eigenen Kinderzimmer. Früher war das jedenfalls so.
Sie sind 1985 in Erfurt geboren worden, in eine Schachfamilie und spielen seit Sie 5 sind Schach. Ihr Vater war DDR-Meister im Schach, Ihre Mutter hat leidenschaftlich gern Schach als Hobby gespielt und auch Ihr Bruder hat etliche Turniere gespielt. Und der Vater hat Sie beide trainiert, hat in der Nachwendezeit sogar die Schachkarriere für Sie beide aufgegeben. Das war sicher eine tolle Förderung, aber gerade für Teenager ist das ja auch nicht einfach. Sie wollten ja auch mal Opernsängerin zum Beispiel werden. Wie sehen Sie diese Zeit heute?
Also ich muss sagen, natürlich im Kindesalter gab es Momente, wo man lieber wie die anderen Kinder auch in den Urlaub gefahren wäre oder eben im Hinterhof gespielt hätte, als jedes Wochenende beim Schachturnier zu sein. Das ist richtig. Wenn ich heute aber zurückblicke, bin ich sehr, sehr glücklich darüber oder sehr froh, dass mein Vater diesen Weg mit uns gegangen ist, vor allem mit mir. Mein Bruder hat sich später für ein Physikstudium entschieden und ist heute Professor der Physik. Aber in meinem Fall fand ich es jetzt im Rückblick sehr, sehr schön, weil jetzt habe ich die Freiheit, ich kann sehr viel reisen, ich bin bei sehr, sehr vielen Turnieren, ich kann mir meinen Unterricht legen, wie ich möchte. Ich habe sozusagen den Luxus, dass ich mir aussuchen kann, wie und wann ich arbeite. Und das ist ein Luxus, den ich nicht missen möchte. Und dafür bin ich meinem Vater dankbar, dass er damals diesen Weg für mich eingeschlagen hat.
Sie haben ja als Kind mal, kann man auf YouTube anschauen, Harpe Kerkeling die Züge durchgegeben, ihm ins Ohr eingesagt, als er mit versteckter Kamera einen iranischen Schachgroßmeister gespielt hat. Es ist ja gerade viel über das Mogeln bei Schachturnieren geschrieben worden. Wie groß ist die Gefahr, dass zum Beispiel über einen Knopf im Ohr oder ein Sender in den Schuhen hieß es oder sogar im After, dass im Schach betrogen wird? Und was gibt es da überhaupt für Möglichkeiten?
Also das Thema Betrug ist leider aktueller denn je. Das kam durch diese Sache zwischen Magnus Carlsen, dem Weltmeister, und dem amerikanischen Spieler Hans Niemann. Und dadurch wurde das auch Gott sei Dank wieder thematisiert. Es ist tatsächlich ziemlich einfach, im Schach zu betrügen. Viel einfacher als Doping im Sport, weil wenn du dann kontrolliert wirst und in deinem Blut oder sonst wo werden Substanzen entdeckt, kannst du die nicht verstecken. Im Schach allerdings, beziehungsweise im heutigen Leben, ist die Digitalisierung so weit vorangeschritten, dass du kaum in der Lage bist, kleine Sender im Ohr oder eben jetzt das letzte aktuelle Thema Sexspielzeug, kannst du mit diesen normalen Scanner, die sie haben, die man auch vom Flughafen her kennt, nicht orten. Und damit wird natürlich die Betrügerei verstärkt beziehungsweise vereinfacht. Und jetzt wird das gerade natürlich aktuell bei uns im Weltschachverband thematisiert. Man hat dafür einige Lösungsansätze. Zum Beispiel ist es so, unsere Partien, die werden ja live ins Internet übertragen, aber jetzt mit einer Verspätung von 15 bis 30 Minuten, sodass, wenn man wirklich irgendwo einen Sender am Mann hat, egal jetzt wo, dass man nicht aktuell sozusagen von irgendjemandem, der die Hilfestellung gibt, die Züge durchgesagt bekommt, weil der dann 15 Minuten hinterherhängt, auf gut Deutsch. Immerhin. Also es gibt Möglichkeiten, aber man kann nicht alles ausschließen, weil man kann natürlich auch testen, auf welche Detektoren was anspringt.
Was wir alle gelernt haben beim Damengambit, wenn man es nicht schon vorher wusste, ist, dass Schach ein absoluter Hochleistungsdenksport ist. Ein Spiel erfordert enorme Konzentration. Sie schreiben, dass man während einer Partie bis zu 2000 Kalorien verbraucht und so auf einem Turnier mehrere Kilo verlieren kann. Also müssen Schachprofis sich um ihre Figur keine Sorgen machen, oder?
Ja, also das ist richtig, dass in den extremsten Fällen wirklich ein Verbrauch von 2000 Kilokalorien gefunden wurde. Man hatte dazu bei einigen Schachturnieren uns Pulsmessgeräte und andere Messgeräte ums Handgelenk geschnallt und hat das aufgrund dessen eben alles gemessen. Und man hat eben festgestellt, diejenigen, die praktisch emotional höhere Ausschläge haben, weil es gibt Phasen in der Partie, wo man eben emotionaler wird, zum Beispiel wenn es um Fehler geht oder um Momente, wo man wenig Bedenkzeit auf der Uhr hat oder wo es kritisch in der Schachpartie wird. Und vor allem diejenigen, die emotional instabiler sind, also wo es höhere Ausschläge gibt, die verbrennen logischerweise auch mehr. Und da kann man eben von bis zu 2000 Kilokalorien reden. Dann gibt es aber welche, wie zum Beispiel Magnus Carlsen, da ist der Puls absolut konstant, da hat also auf gut Deutsch die Ruhe weg. Und da weiß ich gar nicht, wie viel die wirklich verbrennen während der Partie im Vergleich.
Naja, aber das Gehirn ist doch der größte Kalorienverbraucher im Körper. Und ich meine, ihr Gehirn arbeitet permanent, egal was ihr Puls macht. Also da kommt wahrscheinlich schon eine ganze Menge zusammen, denke ich.
Da kommt eine Menge zusammen, aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Spieler, die während der Partie vor allem Studentenfutter essen, also diese Energieträger, als auch ja, sich andersweitig ernähren. Wir haben ja bei den meisten Turnieren auch eine kleine Imbissbar. Wir dürfen zwar am Brett nicht essen, aber wenn wir nicht am Zug sind, haben wir ja Zeit und können natürlich auch was zu uns nehmen. Und umso größer ist auch der Hunger nach der Partie. Das heißt, man kann schon abnehmen, wenn man sozusagen mit dem Hunger am Abend halt nicht übertreibt. Es gibt solche und solche. Ich nehme zurzeit eigentlich während des Schachturniers nicht zu, aber ich nehme auch nicht unbedingt ab, was daran liegt, dass ich eben nach der Partie meistens unsterblichen Hunger habe.
Haben Sie denn einen speziellen Turnierspeiseplan, eine Art Schachdiät? Und eine liebste Gehirnnahrung?
Es gibt tatsächlich Professoren, die uns angeboten haben, uns in dem Bereich zu schulen. Also es soll heißen, dass man bestimmte Sachen vor der Partie nicht unbedingt essen sollte, wie ein sehr hoher Kohlenhydratgehalt oder ein hoher Fettanteil. Ich habe mich darauf ehrlich gesagt nie fokussiert und habe auch nie festgestellt, dass wenn ich das oder das esse oder was anderes, dass es irgendwie Auswirkungen auf meine Leistung hat. Deswegen ist das bei mir wirklich nach Lust und Laune und nicht nach einem strengen Diätplan aufgestellt von irgendwelchen Doktoren.
Unsere prominenten Gesprächsgäste haben am Ende immer einen Musikwunsch frei. Und ich könnte mir vorstellen, dass Musik auch gut tut, um sich nach einem harten Turniertag, nach einem anstrengenden Spiel zu entspannen. Wie ist das bei Ihnen und was ist Ihr Musikwunsch und warum?
Also es gibt tatsächlich Spieler, die hören vor allem vor der Partie Musik. Und da gibt es eben Typen, die hören am liebsten sowas wie Rammstein, wo sie eben richtig ja, Puffer oder Aggression vor dem Match bekommen. Das gibt's. Dann gibt's aber auch welche, die hören am liebsten Klassik wie Beethoven. Ich bin eher der Typ, ich höre vor der Partie eigentlich keine Musik. Ich brauche auch nicht irgendwie so einen Pusher wie Conquest of Paradise, dass ich mich kurz vor der Schlacht befinde. Aber nach der Partie natürlich höre ich ganz gerne Musik. Für mich zum Beispiel ist das Lied von The Handsome Family, Far From Any Road, ein sehr, sehr schönes Lied. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Es hat mir irgendwann mal ein guter Freund von mir gezeigt und es hat mir sehr gefallen, da es sowohl was Melancholisches, was Entspannendes und auch was Ruhiges hat. Und genau das ist irgendwie ein ideales Lied, zum Beispiel zum Glas Wein, wo man abends dann erstmal runterfahren kann.
Vielen Dank, Elisabeth Paetz. Ihr Buch »Wer den vorletzten Fehler macht, gewinnt Strategien für das Spiel des Lebens« ist im Westend Verlag erschienen. Viel Erfolg mit diesem Buch und natürlich bei all Ihren Partien.
Dankeschön.